Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen von der Zeit, als ich noch kleiner war, also ein bisschen älter als ihr, aber noch nicht so groß, nicht so erwachsen war. Und da lebte ich noch in Russland und wir hatten zu einer Zeit gleich zwei Haustiere. Wer von euch hat Haustiere? Was hast du, Livia, was hast du zu Hause? Hast du Haustiere? Hast du eine Katze? Du hast eine Katze? Schön. Evi, hast du ein Haustier? Du hast nicht? Sirian, du hast? Hast, oder? Hast? Hm? Fische habt ihr, okay. Sam, habt ihr was? Ihr habt nichts, Ben, ja? Und ich hatte... Der Opa hat auch Fische, genau. Ich hatte auch mal... Und die Oma hat auch Fische. Na schön. Ich habe gesehen, das sind ganz tolle Fische. Und ich hatte gleichzeitig einen Hund und einen Papagei. Kennt ihr Papageis? Habt ihr schon gesehen? Ja? Eure Nachbarn haben Papageis, ja? Der Onkel Wladimir und Tante Lydia, die haben Papagei, ganz tolle Papagei. Und ich hatte so einen kleinen, so wellensittig, ja? Und den Papagei hatten wir zuerst und dann haben wir uns den Hund gekauft. Und wisst ihr was? Am Anfang haben sie so gut miteinander verstanden. Die haben miteinander, also jetzt nicht so richtig gespielt, aber die haben sich nicht gegenseitig genervt. Ja? Der Papagei konnte überall fliegen, wo er wollte, und der Hund konnte überall laufen. Und die haben sich eigentlich friedlich vertragen. Und der Hund, wir haben für den Hund dann, brauchst du einen Schuh, Liga? Schau mal, da ist ein Schuh. Und wisst ihr was? Wir haben für den Hund ein Spielzeug gekauft. Das war so ein kleiner... gelber Hund, ja, aus den Walt Disney, Goofy, vielleicht kennt das jemand von euch. Und der Hund, wir spielen die Hunde mit ihren Spielzeugen, wisst ihr das? Die kauen daran, oder? Ja, und dann hat sie so, unser Hund so gemacht, den in den Mund genommen, dann so geschlagen gegen die Wand und so. Und dem Papagei hat es aber gar nicht gefallen. Der Papagei zwar, wenn der Hund mit diesem Spielzeug nicht gespielt hat, hat er sich draufgesetzt und hat damit so ganz zärtlich, hat ihn so mit seinem Gesicht gestreichelt und hat es geputzt, hat drüber geklettert und so gekrabbelt. Und wenn der Hund kam, dann flog der Papagei immer weg und der Hund hat wieder dran gebissen. Ja? Und dann kam der Hund weg und dann kam wieder der Papagei und hat sich um den kleinen Spielzeughund gekümmert. Ja? Und einmal, das habe ich wirklich gesehen, saß der Papagei auf der Gardine am Fenster und der Hund hat unten mit diesem Spielzeug gespielt. Dann kommt der Papagei runter auf den Teppich und geht zu dem Hund ganz nah und beißt ihn in die Nase. So ganz frech, ja. Und der Hund war so aufgeregt, dass er auf den Papagei stürmte. Und seitdem traute sich der Papagei nicht mehr auf den Boden zu gehen, weil der Hund jedes Mal den Papagei gejagt hat, ja, weil er ihn so beleidigt hat. Und das Spannende war, wir haben das nicht mehr so gekriegt, dass sie wieder sich vertragen konnten. Wir mussten sogar den Papagei irgendwann verkaufen, weil der Hund jedes Mal ihn gejagt hat, wenn er ihn gesehen hat oder wenn er in der Nähe war. Die haben dann Feinde geworden. Ganz schade. Ja, die konnten sich nicht mehr vertragen. Ich finde es, dass wir als Menschen ein bisschen klüger sind als die Tiere, oder? Dass Gott uns ein tolles Gehirn geschenkt hat und ein tolles Herz geschenkt hat. Und er hat sogar gesagt zu uns, wenn wir mal uns nicht vertragen, was können wir dann machen? Wenn wir uns mal beleidigen oder uns mal etwas gegenseitig was Böses sagen. Und was können wir dann machen, Ebi? Wir können beten, was können wir dann noch machen? Wir können um Vergebung bitten, oder? Wir können uns wieder versöhnen. Und Jesus sagt ja sogar, dass wir dem Nächsten genauso vergeben, wie uns Gott vergeben hat. Ja? Die Tiere können das meistens nicht. Es gibt auch andere Geschichten, aber, aber wir als Menschen können uns vergeben. Und ich möchte euch sagen, wenn es Menschen gibt, die vielleicht euch in der Schule beleidigen oder zu euch unfair sind, ja, manchmal sind es auch Geschwister, ja, dass wir gleich ihnen vergeben. Und dann brauchen wir nicht das Böse in uns zu tragen. Okay? Genau, wenn euch jetzt jemand beleidigt, dann denkt an diesen Papagei und an diesen Hund, die sich nicht vertragen konnten, dann mussten sie getrennt werden. Ja? Aber bei uns Menschen ist es zum Glück nicht so. Wir können uns vergeben und uns wieder vertragen. Okay? Wir beten zusammen. Gut? Möchte jemand von euch beten? Okay, dann bete ich. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns sehr liebst, dass du uns selber vergibst, wenn wir etwas Unschönes tun. Und wenn wir uns gegenseitig manchmal beleidigen oder uns was Böses tun, dass wir auch einander vergeben können. Und das wünsche ich diesen lieben Kindern, dass auch sie von klein auf lernen, zu vergeben und nichts Böses in sich zu tragen. Amen. So, jetzt könnt ihr wieder auf eure Plätze gehen. Ich möchte euch jetzt etwas erzählen und bitte euch vorzustellen, dass ihr einen guten Freund oder gute Freundin habt, die ganz nah von, also nicht weit weg von euch entfernt wohnt und die mit der ihr oder die Person, mit der ihr schon vieles unternommen habt und vieles erlebt habt und euch verbindet einfach so viel. Und wenn ihr zu eurem Freund oder zu eurer Freundin nach Hause kommt, dann fühlt euch dort wie zu Hause. Und wenn er oder sie zu euch nach Hause kommt, dann fühlt sich der Freund oder die Freundin auch bei euch sehr wohl. Und stellt euch vor, dass euer Kind, dass dein Kind krank geworden ist und es droht, dass das Kind an dieser Krankheit sterben kann. Und der Freund, den ihr habt, ist gerade Arzt, der sich in diesem Gebiet auskennt. Und ihr wisst, wenn jetzt ein Hörer Telefonhörer nimmt oder Handy nimmt und euren Freund anruft, dann ist er sofort auf der Stelle, um eurem Kind zu helfen. Ihr nehmt den Hörer, ruft an und sagt ihm das Problem und ihr seid felsenfest davon überzeugt, dass der Freund bald kommt. Aber er kommt nicht und euer Kind und dein Kind stirbt. Wie wirst du das nächste Mal deinem Freund oder deiner Freundin begegnen? Ich glaube, die Enttäuschung wird man kaum wohl verbergen können, oder? Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, steht ähnlich auch in Evangelien, und zwar unter Überschrift Auferweckung von Lazarus. Und wer diese Geschichte mitverfolgen, ein Stück weit auch lesen möchte, lade ich euch ein, Johannes Evangelium Kapitel 11 aufzuschlagen. In dieser Geschichte wird uns erzählt, dass in Bethanien so ein kleiner Dorf, ganz nah an Jerusalem, Martha und Maria wohnen, zwei Schwestern, mit ihrem Bruder Lazarus. Und der Bruder Lazarus ist für sie eine ganz wichtige Person, nicht nur, weil er ihr Bruder ist, den sie lieben, sondern als Mann ist er auch eine finanzielle, materielle Stütze für die Familie. Denn Frauen haben damals entweder mit ihren Ehemännern oder mit den Vätern oder mit den Brüdern gewohnt. Das war ganz wichtig. Und der Lazarus wird schwer krank. So schwer, dass die Schwestern sich entscheiden, Jesus holen zu lassen. Und interessant ist, dass am Anfang des Evangeliums, des Kapitels, im Vers 3 und im Vers 5 erfahren wir, dass Jesus diese Familie liebte. Er war Freund dieser Familie, ganz enger Freund. Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus hier auch aus seiner menschlichen Seite gezeigt wird, jemand, der auf dieser Erde auch Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen aufgebaut hat, der hat Kontakt zu Menschen gesucht, der ist Freund dieser Familie geworden. Und auch unter diesem Aspekt und dem Wissen, dass Jesus ihnen helfen kann und möchte, lassen sie Jesus rufen, der zu dieser Zeit am Jordan ist. Und Jordan, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das genau waren, 30, 40 Kilometer, eigentlich keine so große Strecke, aber Jerusalem lag ganz hoch in Bergen, ich glaube 1200, wenn ich mich nicht irre, und Jordan lag so bei 0, vielleicht noch unter 0 oder so. Und der Weg dahin, man könnte es in 2 Tagen schaffen. Ja? Und ich glaube, Jesus könnte auch, wenn es nötig, wirklich dringlich war, auch einen Esel nehmen, damit er schneller vorwärts kommt. Auf jeden Fall, Jesus erfährt von dieser Krankheit und von ihrem Ruf und es heißt, dass er noch 2 Tage extra an dem Ort bleibt, wo er war. Und als er nach Bethanien kommt, ist der Lazarus schon 4 Tage tot. Und wenn wir uns in die Lage der Schwestern versetzen können, dann können wir nachempfinden, was für Schmerz sie empfunden haben. Ihr geliebter Bruder Lazarus ist nicht mehr da. Sie können ihn nicht mehr umarmen, sie können ihm nicht mehr in die Augen schauen, sie können nicht mehr mit ihm reden. Jesus war nicht rechtzeitig da. Und sie haben auch Fragen gestellt. Herr, warum hast du es zugelassen? Warum musste unser geliebter Bruder Lazarus sterben. Er war doch noch so jung. Warum jetzt? Sie waren verwirrt. Ihr Lieben, sie waren richtig enttäuscht. Und ich kann diese Enttäuschung nachvollziehen. Und ich hoffe, ihr auch. Sie haben von dem Herrn erwartet, dass er kommt und dass er ihren geliebten Bruder von dieser Krankheit gesund macht. Er hat das doch schon so oft gemacht. Und was das Kuriose an dieser Geschichte ist, die Bedeutung vom Namen Lazarus. Wisst ihr, was der Name bedeutet? Es heißt, der Herr hilft. Und jedes Mal, wenn sie an den Lazarus, an ihren Bruder denken und früher ihn bei Namen genannt, bevor er gestorben ist, dann war immer so dieser Satz, der Herr hilft. Und jetzt, wo sie mit der Hilfe Gottes gerechnet haben wie noch nie und sich dessen ganz sicher waren, dass er kommen wird und ihren geliebten Bruder gesund machen wird, kommt er nicht. Und da kommen die Zweifel. Was ist jetzt mit dem Gott hilft? Warum war er jetzt nicht da? Ihre Erwartungen waren nicht erfüllt. Sie waren enttäuscht. Und diese Enttäuschung, weil die Erwartungen nicht erfüllt waren, können wir ganz gut lesen und sehen auch in diesem Kapitel. Zum Beispiel Vers 21, als Jesus endlich mal in Bethanien ankommt, erfährt Martha davon und rennt, geht ihm entgegen. Und das Erste, was sie ihm sagt, Herr, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und im Vers 32, in der zweiten Hälfte, als Maria zu Jesus kommt, sagt sie ihm das Gleiche. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Der gleiche Satz, die gleiche Erwartung und die gleiche Enttäuschung, die da auch mitschwingt, die sie mitbringt. Und was noch spannender ist, dass die ganze Verwandtschaft oder Freundschaft oder Bekannten, die dort waren, die auch aus Jerusalem nach Bethanien gekommen sind, und an ihrem Leid Anteil zu nehmen, die sagen das Gleiche oder die sagen Jesus oder unter sich das Gleiche. Und zwar Vers 38, stimmt nicht? Vers 37, etliche aber unter ihnen sprachen, konnte dieser, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht machen, dass auch dieser nicht stürbe? Das heißt, Jesus kommt in eine Stimmung, wo alle von Jesus enttäuscht sind, weil er nicht da war, weil sie eine gewisse Erwartung hatten, Jesus wird kommen und das tun, was er schon immer getan hat. Wenn Menschen im Leid waren, hat Jesus ihnen geholfen. Er macht es aber dieses Mal nicht. Und rein menschlich, was man auch ganz nachvollziehen kann, sind sie enttäuscht. Jesus, wärest du hier gewesen? Was ist überhaupt eine Enttäuschung? Enttäuschung ist nichts anderes als Nichterfüllung meiner Träume oder meiner Erwartungen, meiner Vorstellungen, die ich dem anderen gegenüberstelle. Und gerade das passiert mit den Schwestern Martha und Maria. Ich weiß nicht, ob euch dieses Gefühl bekannt ist in Bezug auf Gott oder auf euren Nächsten. Mir ist dieses Gefühl sehr wohl bekannt. Wenn meine Vorstellungen, wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden. Aber Enttäuschung hat auch etwas Positives, denn das Wort enttäuschen heißt nichts anderes, als aus einer Täuschung herausgerissen zu werden. Enttäuscht zu werden. Das heißt, die Täuschung, die ich mir so ausgemalt habe, die ich mir vorgestellt habe, die ist dann nicht mehr da. Das kann auch was Positives bewirken. Ich fand einen Satz von einem Schriftsteller, Martin Wasler, sehr interessant, der sagt, denn mein Gott ist zusammengesetzt aus lauter Pläne, die ich mit mir habe. Bisschen provokant, aber manchmal trifft es zu, weil ich manchmal in meinen Erwartungen lebe, die ich mit mir selber ausmache und denke, das sind auch Gottes Pläne mit meinem Leben. Vieles davon, was wir von Gott erwarten oder was wir glauben, ist auch richtig, ist auch biblisch begründet, was auch in dem Fall von Maria und Martha war. Ja? Warum sollten sie Zweifel haben, dass Jesus, ihr Freund, der göttliche Kraft hat, kommen kann und ihren Bruder gesund machen kann? Gab es keinen Zweifel oder auch kein keine Notwendigkeit, diesen Zweifel zu haben. Und doch, das passiert. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in Beziehungen leben und wir sind Beziehungswesen, gibt es eine Beziehung, die ohne Erwartung überhaupt möglich ist? Ich glaube kaum, oder? Wenn wir jetzt an Partnerschaft denken, wir erwarten doch von unserem Partner oder von einem guten Freund Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit. Eltern erwarten von ihren Kindern, dass die Zimmer ab und zu zumindest aufgeräumt sind. Und die Kinder haben auch Erwartungen an ihre Eltern, auch wenn sie das vielleicht nicht so verbalisieren. Und Gemeinden haben Erwartungen an ihren Pastoren und Pastoren haben Erwartungen an ihre Gemeinden. Also überall, wo wir in Beziehungen stehen, sind Erwartungen da. Und das ist etwas ganz, ganz Natürliches, dass Erwartungen unsere Beziehungen auch prägen. Doch die Frage ist, was ist, wenn in einer Beziehung, ob das zu Gott ist oder zu meinem Nächsten, meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Und das ist die Frage, die mich persönlich beschäftigt in diesem Kapitel. Wie gehe ich mit den unerfüllten Erwartungen um? Ganz formal, wenn wir diese Geschichte lesen, und das ist eine bekannte Geschichte, im Zentrum dieser Geschichte, denken wir oft, steht eigentlich die Auferweckung von Lazarus selbst. Interessant ist aber, dass vom grammatischen Aufbau dieses Kapitels nicht die Auferweckung selbst im Zentrum dieser Geschichte steht, sondern das theologische Gespräch oder Dialog zwischen Martha und Jesus. Ja? Und das lesen wir ab Vers 23, als Martha zu ihm kommt und sagt, Jesus, warum warst du nicht hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Dann sagt sie, aber ich weiß auch jetzt, dass was du Gott von Gott bittest, das wird dir geben. Jesus sprach zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sprach zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Und das ist die entscheidende Frage in diesem Kapitel. Glaubst du das, dass ich die Auferstehung und das Leben bin, auch wenn dein Bruder jetzt gestorben ist? Und dann sagt die Martha, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie sagt hier nicht, ich glaube, dass er auferstehen wird. Sie sagt, ich glaube, dass du Herr bist, der in die Welt gekommen ist, in die Welt kommen soll und dass du der Sohn Gottes bist. Und das ist das Zentrum und das Entscheidende in diesem Kapitel. Glaubst du das? Und die Antwort der Maria, ja, ich glaube. Und interessant ist, wenn wir genauer in diesen Vers schauen, in der griechischen Sprache gibt es eine Möglichkeit, etwas auszudrucken, was zwar in der Vergangenheit passiert ist, aber bis heute noch die gleiche Gültigkeit hat. Wenn ich zum Beispiel sage, ich war schon mal in Spanien, ja, wo ich wirklich einige Male war, das liegt in der Vergangenheit. Wenn ich sage, ich habe meine Frau vor 15 Jahren geheiratet, liegt es auch in der Vergangenheit, hat aber heute noch die Gültigkeit. Ja? Und die griechische Sprache ist da sehr spezifisch. Ja? Und wenn sie etwas ausdrucken möchte, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, heute noch aber die gleiche Gültigkeit hat, dann wird halt diese Formel angewendet. Und genau das, diese Antwort von Martha, ja Herr, ich glaube, drückt genau oder ist genau in dieser Formel geschrieben und meint nichts anderes. Herr, ich habe damals geglaubt. Und heute, in diesem Moment, wo mein Bruder tot ist und wo meine Erwartungen nicht erfüllt sind, glaube ich genauso wie damals. Und das Wort Glauben, wissen wir, können wir genauso mit Vertrauen übersetzen. Und man kann hier, um uns das noch deutlicher zu machen, noch verständlicher zu machen, übersetzen, Herr, ich habe damals Vertrauen zu dir gefasst und dieses Vertrauen ist unerschüttert. Und trotz meiner unerfüllten Erwartung vertraue ich auf dich als meinen Herr, der von Gott gekommen ist und der in seiner Herrlichkeit auf diese Erde nochmal kommen wird. Und dieses Vertrauen bringt Martha hier zum Ausdruck ganz klar. Und interessant ist, dass wir das Gleiche aber in einer anderen Form auch bei Maria sehen. Als Maria, sie wusste erstmal nicht, dass Jesus gekommen ist, Genau, als Martha es zurückkommt und sagt, der Herr ist da, dann läuft Maria ihm entgegen und sie sagt den gleichen Vers, aber was macht Maria? Sie wirft sich vor Jesus, vor seine Füße. Und dieser Ausdruck, sich vor jemandem niederzuwerfen, war damals ein Ausdruck der höchsten Respekt und Akzeptanz. Du bist mein Herr, mein Leben gehört dir, ich beuge mich vor dir. Und das, was die Martha in einem theologischen Gespräch mit Jesus zum Ausdruck bringt, ich vertraue dir, Herr, sagt es Maria oder drückt es Maria durch diese körperliche Haltung, indem sie vor Jesu Füße fällt. Ihr Lieben, und das ist der Knackpunkt. Wir leben in Beziehungen und unsere Erwartungen werden permanent enttäuscht oder nicht erfüllt. Sei es jetzt von Gott. Und ich glaube, dass jeder von euch schon Erfahrungen hatte, wo ihr zu Gott betet. Und ihr wisst, dass es Gottes Wille ist, euren Gebet zu beantworten, so wie ihr das euch vorstellt. Das ist auch biblisch begründet. Aber es kommt anders. Vielleicht stirbt jemand, für den ihr lange gebetet habt. Vielleicht kommt jemand nicht zum Glauben, wo ihr das gehofft habt. Und eure Erwartung wird nicht erfüllt. Und es kann genauso in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen passieren, wo unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Wir sehen das auch an einer Stelle von Martha und Maria, wo Maria zu Füßen Jesus sitzt und mit ihm spricht. Und Martha ist in der Küche, da kommt sie auch enttäuscht und drückt eine Erwartung aus, die Maria nicht erfüllt hat. Das ist ganz normal. Wichtig ist aber, was uns diese Geschichte zeigen möchte, dass die unerfüllten Erwartungen oder Wünsche keinen Einfluss auf unsere Grundhaltung, auf unser Vertrauen Gott gegenüber oder dem Nächsten gegenüber hat. Und das ist der entscheidende Punkt, was uns hier der Schreiber dieser Geschichte zeigen möchte. Und natürlich, weil es Jesus war, weil er die Kraft hat, hat er auch den Bruder auferweckt. Und ich stelle mir die Frage, wenn das nicht passiert wäre, hätte das den Glauben von Martha und Maria nicht erschüttert, sondern sie würden weiterhin genauso tief im Glauben, im Vertrauen zu Jesus verwurzelt sein. Jesus, der einige Kilometer entfernt ist, als sein Freund Lazarus krank wird. Und er erfährt davon und er kommt nicht. Aber trotzdem weiß Jesus immer, in jedem Moment seines Lebens, aber auch unseres Lebens, wo wir stehen, wie es mit uns ausschaut, wo unsere Verletzungen sind, wo wir Probleme haben. Jesus ist immer da und er weiß es. Und er möchte, dass wir im Vertrauen zu ihm wachsen. Und ich fand es heute so klasse, ich weiß nicht, wie es bei euch in Gruppen ging, aber bei uns in der Gruppe hat Arthur so toll herausgearbeitet aus dem Thema, dass es bei der ganzen Prophetie eigentlich um Jesus Christus, um die Beziehung zu ihm geht. Und wenn wir diese Beziehung stärken, wenn diese Beziehung wächst, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann kann uns nichts passieren, auch wenn uns irgendwo irgendwelche Informationen fehlen. Martha und Maria haben das erfahren, sie haben das gelebt. Und der Schreiber dieses Kapitels, der Johannes, möchte uns zeigen, was das Wichtigste in unserem Leben ist, auch wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Jesus ist vertrauenswürdig und wir können ihm auf ihn vertrauen. Und das wünsche ich euch, ihr Lieben. Amen.